Das ist der Podcast Planet Agile mit Komplexitätsjunkie Marc Schmettkamp. Der Podcast, der sich die Komplexität der Welt vornimmt, Irrtümer aufdeckt und Lösungsansätze für dein Unternehmen betrachtet.
Ja, wunderbar. Zweite Folge sind wir schon dabei und ich bin total begeistert. Die erste Folge ist ja richtig gut gelaufen. Freue mich auch wahnsinnig über diese Feedbacks und diese Rückmeldungen, die ich von euch bekommen habe. Und jetzt wollen wir doch mal das Versprechen einlösen, von dem ich schon beim ersten Mal gesprochen habe. Denn heute habe ich euch einen Gast mitgebracht und ich habe heute das große Vergnügen, mit der Sandra Uhre sprechen zu dürfen. Sandra war ursprünglich in der Mobilitätsbranche unterwegs und wir haben ja schon beim letzten Mal über die Deutsche Bahn gesprochen. Mal gucken, was die Sandra noch so alles zu berichten hat. Aber seit einigen Jahren ist sie Organisationsentwicklerin, sie ist Managementberaterin, sie ist immer noch im Projektgeschäft unterwegs, aber jetzt selbstständig. Und ich begrüße ganz herzlich dich, liebe Sandra. Freue mich, dass du heute da bist und freue mich, dass du uns ein bisschen was aus der Welt des Change, der Veränderung, gerade in deiner Branche berichten kannst. Hallo.
Hi, vielen Dank für die Einladung, Marc.
Ja, total gerne. Bin auch mal ganz gespannt. Wir haben uns ja schon vorher, wir kennen uns ja jetzt schon seit einiger Zeit, ne? Du machst ja sowas Ähnliches, also so an manchen Stellen machst du ja sowas Ähnliches wie ich. Du bist auch Keynote-Speakerin und auch Prozessbegleiterin und Organisationsentwicklerin. Und ich bin jetzt vor allen Dingen mal so neugierig, wie so deine Erfahrungen sind. Weißt ja, bei mir geht's um Komplexes, um Komplexität und wie so deine Erfahrungen sind, gerade in den Organisationen, in denen du unterwegs bist. Was erlebst du denn gerade so? Also gerade so aktuelle Trends.
Ja, ich erlebe halt sehr, sehr viele Trends und auch Herausforderungen bei den Unternehmen. Ich bin gerade sehr viel auch im Mittelstand unterwegs und darf 11 Unternehmen aktuell begleiten. Und ja, da fängt es an beim Fachkräftemangel bis hin zur Nachhaltigkeitsstrategie. Aber auch Digitalisierung ist ein Riesenthema. Und das ist jetzt als stetiger Wandel und damit müssen die Unternehmen und vor allen Dingen die Mitarbeitenden lernen, umzugehen, schneller werden dabei und sich diesen Herausforderungen halt zu stellen, um zukunftsfähig zu bleiben.
Hm. Ich glaube, das sind ja auch wirklich die ganz großen Herausforderungen, die der Mittelstand heutzutage hat. Also nicht nur der Mittelstand, die Konzernebene hat sicherlich auch, aber in den großen Konzernen scheint es ja alles irgendwie noch ein kleines bisschen entspannter zu gehen. Zumindest habe ich den Eindruck. Aber gerade im deutschen Mittelstand erlebe ich ja ganz viel Ängste vor Digitalisierung. Das macht mit denen was. Und gleichsam Reglementierung von allen Seiten, Gesetzgebungsverfahren, die sich ständig verändern, ständige fluide Welten oder beziehungsweise volatile Welten. Und das, was du gerade gesagt hast, Fachkräftemangel, ist, glaube ich, für den Mittelstand ja auch ein Riesenthema. Die finden ja niemanden mehr. Ich frage mich zwar so ein kleines bisschen manchmal, woran das liegt. Ist das ein hausgemachtes Problem? Also ist das so eine Herausforderung, dass die sich selber aufoktroyiert haben? Oder ist es tatsächlich so, dass wir keine Fachkräfte mehr in Deutschland haben? Also mein Gefühl sagt ja was anderes. Wie siehst du das mit den Fachkräften in Deutschland?
Ich sehe zwei Seiten. Es kommt ja immer darauf an, wo jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sitzt. Ob es da jetzt Vollbeschäftigung gibt, wie jetzt vielleicht in Bayern oder in NRW, da habe ich noch ziemlich viele Menschen, die Arbeit suchen auch, also eine hohe Arbeitslosigkeit. Und dennoch glaube ich, zusätzlich tun die Unternehmen sich schwer, auch das Recruiting anzupassen. Also ne, wir rekrutieren noch, wie vielleicht vor 20 Jahren, als ich Leiterin Recruiting war in dem angesprochenen Konzern, und bestehen immer noch auf lückenlose Lebensläufe, auf unbedingt, weiß ich nicht, eine 1, im Abitur oder auf, ja, auf ganz, ganz viele Anforderungen, die vielleicht heute auch gar nicht mehr erforderlich sind. Also ich sehe, ne, und deswegen glaube ich, dass man zum Beispiel auch andere Berufsgruppen ansprechen muss, unbedingt. Empfehlen wir auch unseren Kunden, dass man versuchen muss, anders zu qualifizieren. In kürzerer Zeit. Also Menschen bleiben heute nicht mehr wie früher üblich bei einem Arbeitgeber in der Regel. Also es mag jetzt in großen Konzernen noch anders sein, aber in der Regel wechseln Menschen und machen auch nicht mehr unbedingt das, was sie mal vorher gemacht haben. Ich glaube, das ist der springende Punkt, dass sie dann zum Beispiel dann nochmal eine Weiterbildung machen und dann im ganz anderen Bereich unterwegs sind. Und wenn wir aber noch immer auf die alten Prozesse bestehen und die alten Anforderungen, dann finden wir halt an mancher Stelle keine Fachkräfte mehr oder Arbeitskräfte. Ich würde sogar noch breiter sehen. Also es geht ja nicht nur um Fachkräfte. Und ja, also da ist noch ganz viel möglich. Da geht es auch um Frauen in Teilzeit, da ganz andere, viel mehr Flexibilität mitzubringen. Und da scheitert es eigentlich in den Unternehmen aufgrund verschiedener Gründe. Also das ist dann zum Beispiel, ne, ich möchte es nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht, die ganz klassischen Hürden in Veränderungsprozessen.
Ja, aber du, ist das nicht Irrsinn, was da getrieben wird? Also ich kann es ehrlich gesagt so langsam nicht mehr nachvollziehen. Also wie kann man denn in einer Zeit, in der wir heute sind, wir haben eine Informationsgesellschaft, wir haben Menschen, die absolut dazu in der Lage sind, sich Wissen und Kompetenzen auf anderen Wegen anzueignen. Wir haben wahnsinnig viele Autodidakten, die echt richtig gut sind, die genau wissen, was sie tun. Wie kann man sich denn da noch drauf verlassen, dass man sagt, Mensch, aber ich brauche doch in irgendeiner Prozesslandschaft eine bestimmte Note auf ein Zeugnis oder ich brauche ein Abschlusszertifikat oder sonst irgendetwas.
Ich glaube, da bewegt sich etwas.
Ja.
Aber es ist tatsächlich in den Feldern, wo ich spreche, ist der ein oder andere weiter und andere sind halt noch nicht so weit und da müssen sie sich öffnen. Also es gibt immer wieder verschiedene Denkansätze und ich erinnere mich jetzt gerade an so einen letzten Kongress auch in der Mobilitätsbranche, wo eine Professorin nochmal gesagt hat, und das unterstreiche ich auch, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Also wir wissen eigentlich, dass wir offene Stellen haben oder dass demnächst viele Menschen in Rente gehen. Aber wir denken vielleicht so, es ist immer irgendwie gut gegangen. Also ich verändere mich jetzt nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein großer Wandel. Dazu muss ich natürlich sagen, zur Entlastung, das ist auch ein Ressourcenproblem. Das ist auch das, was ich erlebe häufig. Natürlich, dass durchaus die Menschen, die das jetzt im Recruiting zum Beispiel arbeiten, dass die einfach nicht genug Ressource haben, auch um neue Sachen anzugehen, umzusetzen, auszuprobieren. Also wir sind eine Beratung, wo wir immer wieder nur ausprobieren. Also wir pilotieren und bewerten dann, ist es gut oder nicht gut, verändern dann oder streichen und machen neue Sachen. Das ist wichtig, gerade wenn man sehr, sehr viel Neues ausprobiert. Ja, und das ist häufig, die Menschen, die dort in den Abteilungen sind, die wollen das eigentlich auch. Also da erlebe ich schon, dass da eine Offenheit ist, aber sie haben keine Ressource.
Okay. Aber finde ich ganz interessant. Man könnte meinen, du wärst federführend in einem Projekt gewesen, in dem ich auch beteiligt war. Ich war bis im letzten Jahr war ich sehr häufig bei einem Berliner Verkehrsbetrieb und dieses Unternehmen, wir haben gerade in der Personalabteilung sehr, sehr viel gearbeitet, also in der ehemaligen Human Resource Management Abteilung. Ich finde diesen Begriff ja so dermaßen deplatziert, also einen Mensch als Ressource zu bezeichnen, ist ja schon mal ein absolutes No-Go. Das sagt ja, ja unheimlich viel über die Kultur aus.
Ja,
Gott sei Dank. Aber gerade bei denen haben wir auch genau dieses Thema gehabt. Keine Leute, die diese Stellen besetzen, sondern ich rede nicht vom Busfahrer. Also ich rede jetzt tatsächlich auch von Verwaltungspositionen oder aber auch von Entwicklungspositionen, in denen man was bewegen möchte. Die kriegen einfach niemanden oder haben niemanden rangekriegt. Und wir haben ein Pilotprojekt aufgesetzt, was genau in diese Richtung ging, dass wir gesagt haben, komm, wir verzichten mal auf Zertifikate und Zeugnisse und haben die Frage gestellt, wer hat denn Lust drauf, sich einer solchen Materie anzueignen? Wer hat denn Lust drauf, sich weiterzubilden? Und ich würde jetzt an dieser Stelle nicht frechweg behaupten, dass dieses Unternehmen seinen Fachkräftemangel dadurch beseitigt hat. Sie haben eine ganz andere Bewerberdichte jetzt inzwischen. Also da kommt tatsächlich was rein. Wenn du merkst, also ich gucke nicht mehr auf die 1 im Abitur, wie du es gerade eben genannt hast, sondern ich gucke halt einfach auch mal drauf, ob derjenige, sag mal so, grundsätzlich die Veranlagung dazu hat, ein Thema zu bewegen. Also auch vielleicht aus einer ganz anderen Branche, aus einem ganz anderen Bereich kommt und trotzdem sagt, ey, das Thema interessiert mich so brennend, da habe ich schon selber nachgelesen, habe ich schon angefangen, mich zu informieren, da würde ich auch noch tiefer einsteigen. Und was ich in dem Unternehmen wirklich wahrgenommen habe, ist, dass sich der Druck auf der, jetzt heißt sie People and Culture, also auf der Abteilung People and Culture, sich massiv verändert hat, weil sie einfach nicht mehr diese Notwendigkeit darin sehen, viel hilft viel, möglichst viele Bewerber ranzuziehen, die möglichst gute Noten haben, sondern eher darauf zu gucken, wie kann ich ein Potenziale heben und Menschen, mir fällt da gleich ein Begriff ein, empowern.
Befähigen.
Ich bleib mal bei empowern. Du warst ja letzte Woche auch in Köln bei der Speaker Night und du weißt ja hier, Empowering Speaker Night, das war ja der Grundbegriff, mit dem wir da reingegangen sind. also Menschen wirklich befähigen, Menschen dorthin zu bringen, dass sie den Job auch machen können. Und dann hast du auch eine viel höhere Motivation. Denen sind die Leute, die Fachkräfte, die sie dann recruited haben, sind auch innerhalb der Probezeit weggelaufen. Das war echt erschreckend. Und da scheint sich ein bisschen was zu tun.
Ja, das ist eine schöne Entwicklung auch. Also ich glaube, da sind wir jetzt schon ein Stück weiter. Aber es ist auch noch ein längerer Weg, weil du hattest ja am Anfang nochmal gesagt, ja, haben wir denn überhaupt einen Fachkräftemangel? Und ich habe es ja etwas differenzierter beantwortet. Ich habe gesagt, in Teilen schon, das sieht man vielleicht jetzt im Osten, in anderen Teilen noch gar nicht. Da haben wir noch ganz viel Potenzial. Aber das kommt ja noch. Der große Fachkräftemangel, das große Problem kommt noch auf uns zu. Die Entwicklung, ja, wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen und weniger nachkommen, dann müssen wir einfach schauen, wie wir Arbeit verändern, um dann auch mit weniger Menschen diese Arbeit zu machen. Und dazu merken wir natürlich auch noch, dass Menschen heute anders arbeiten möchten. Vielleicht wollten sie es früher auch, aber sie fordern es auch mehr ein.
Aber fängt da nicht, weißt du, Sandra, fängt da nicht der Kopf an, der Fisch am Kopf an zu stinken? Ist das nicht das größte Problem, das wir haben? Also, ich meine, du sagst natürlich auf der einen Seite, wir haben die Leute nicht, ne? Und der Nachwuchs, der kommt, wird logischerweise immer weniger. Klar, ich meine, sprichwörtlich oder Statistiker, 1,7 Kinder gibt's halt nicht mehr. Aber wir treiben doch die jungen Leute auch mehr oder weniger aus der Arbeit in Deutschland raus. Also wenn ich mir angucke, ich meine, mein Thema Komplexität. Ich habe immer noch das Gefühl, dass gerade der Mittelstand nicht dazu in der Lage ist, mit dieser Komplexität umzugehen. Dass der Mittelstand nicht dazu in der Lage ist, auch, also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht pauschalisieren, dass das hier überall der Fall ist, aber viel zu wenig Inspiration da ist, viel zu wenig Begeisterung da ist, viel zu wenig Purpose-driven da ist. Und ist meine Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich habe das Gefühl, unsere jungen Leute wollen gar nicht mehr in Deutschland arbeiten, egal ob sie gut sind oder nicht. Meine Wahrnehmung.
Ich habe ja selber zwei Kinder, die wollen in jedem Fall auch in Deutschland arbeiten und darüber hinaus wahrscheinlich auch mal ihre Erfahrungen im Ausland machen. Kann ich jetzt pauschal nicht sagen, ist aber ein Risiko. Vor allen Dingen glaube ich, dass es für bestimmte Berufsgruppen nicht interessant ist, nach Deutschland zu kommen. Also umgekehrt. Ne? Wie groß die Abwanderung jetzt hier ist, damit habe ich mich ehrlicherweise noch nicht beschäftigt. Aber ich weiß in jedem Fall, dass es Tendenzen gibt, dass es schwieriger wird, wenn mehr Menschen auch natürlich global um Fachkräfte werben, dass dann natürlich auch weniger vielleicht hier bereit sind, in Deutschland zu arbeiten. Also haben wir heute schon in Teilen, ja.
Naja, also was wir ja im Endeffekt nachweislich auch statistisch inzwischen haben, ist, dass wir nahezu die Hälfte aller nachwachsenden Arbeitskräfte sagen, warum soll ich hier arbeiten, lohnt sich nicht. Und die andere Hälfte, die qualifiziert ist, wandert ins Ausland ab. Also diese Zahlen haben wir ja definitiv belegt. Und ich frage mich, woran das liegt. Also ich könnte mir ja denken, es liegt so ein bisschen daran, dass in den Unternehmen immer noch an Status quo festgehalten wird. Also dass man so eine Kultur von 1970 hat. Also so die Veränderungsbereitschaft, dass die nicht da ist.
Also das, die Zahlen, ne, das, wie gesagt, diese kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass wir ein Thema in der Unternehmenskultur haben und auch in der Arbeitsweise. Es vermischt sich ja auch alles. Also das hat ja nicht nur etwas mit Kultur zu tun. Kultur ist für mich zum Beispiel auch eher Verhaltensänderung. Wie werde ich jetzt in dem Kontext des Wandels change bereiter und traue mich auch mehr, ne, und bin auch da bereit, Piloten zu machen, Fehler zu machen, auszuprobieren, dafür auch gerade zu stehen, auch als junger Mensch, also im Sinne von Selbstorganisation, aber nicht komplett. Also ich habe noch eine Führungskraft, aber ich habe mehr Raum, auch Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das wird heute mehr eingefordert. Und natürlich passt das auch zum Fachkräftemangel, weil dann gibt es eine Verschiebung und dann gibt es auch eine Verschiebung im Machtverhältnis. Also früher konnte man sich das als Arbeitnehmer dann nicht erlauben mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Und das wird in Zukunft, glaube ich, anders sein. Da müssen wir uns und alle und die Unternehmen mehr anstrengen, auch den Wandel begleiten. Also ich würde es jetzt nicht so ganz schwarz sehen, aber da ist viel zu tun, definitiv.
Auf jeden Fall, ja. Definitiv, ja. Wie erlebst du es denn in den Unternehmen, in denen du unterwegs bist? Ich erlebe ja immer mehr, dass wir, wie möchte ich es denn sagen? Also wir haben natürlich einen sehr engagierten Vorstand oder eine sehr engagierte Geschäftsführung, die sagt, ja, lass uns das Ding bewegen, lass uns das irgendwie wuppen und wir müssen uns verändern. Und wenn wir jetzt nicht rangehen, dann werden wir einfach nicht mehr mitkommen. Gedreht sich ja alles immer schneller. Und dann sehe ich aber so diese mittlere Führungsebene. Ist für mich so diese Sandwich-Position, in der ich merke, es wird wahnsinnig viel blockiert oder es wird eher dann nochmal so in alten Strukturen gearbeitet, schön viel über den Zaun werfen. Die Mitarbeiter haben ja noch Ressourcen, ne? Das ist immer wieder bei dem Wörtchen Ressource. Da kann ja noch mehr gemacht werden, viel hilft viel, so nach dem Motto. Wie erlebst du es denn bei dir? Hast du auch das Gefühl, dass das obere Management sich dazu bereit erklärt zu verändern und dass irgendwo die mittlere Position blockiert?
Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen, wenn ich jetzt einfach mal ich bin jetzt seit 10 Jahren nicht mehr in dem größeren Konzern und bin seit ungefähr 20 Jahren ja in den Projekten unterwegs. Und da kommt es drauf an. Also ich glaube, ein großes Problem ist natürlich, wenn der Vorstand oder die Geschäftsführung, ne, der total heiß auf das Thema ist und jetzt KI einführen möchte, aber untenrum nicht schaut, wie nehme ich jetzt die Menschen dort mit? Also da muss ja die Führung dann hinterstehen, die ganze Führungsmannschaft. Und da habe ich häufig das Erleben, dass da auch ein Wandel bei den oberen und beim mittleren Führungsmannschaft stattfindet. Und das dauert halt natürlich, so wie du sagst, auch sehr unterschiedlich lange. Aber ich kann jetzt nicht per se sagen, dass oben alle mitmachen wollen und in der Mitte nicht, weil ich merke auch, ich habe da auch ganz schöne Beispiele, dass natürlich auch in den Geschäftsführungen dann auch viel Wandel bei diesen Menschen erforderlich ist. Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel über KI, Einsatz von KI nachdenke und oben ist jemand gar nicht technikaffin, dann ist auch die Frage, ist das, ne, mit voller Inbrunst, ich möchte jetzt wirklich was verändern oder verändert ihr euch da unten mal und keiner weiß aber, wie er es machen soll. Also ich würde, ne, das ist so. Also ich erlebe eigentlich auf allen Ebenen Widerstände und ich denke immer, dass, also erstmal bin ich für maximale Transparenz innerhalb der gesamten Unternehmen oder Projekte, wo wir unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass man am Anfang nicht alle dazu bekommt, da das zu unterstützen. Und deswegen bin ich halt ein Fan davon, wenn man erstmal mit einer kleinen Gruppe, die motiviert ist und die muss dann auch komplett dahinter stehen. Und bestenfalls von allen Ebenen. Also bestenfalls habe ich aus unterschiedlichen Abteilungen, also zum Beispiel Finanz, Personal, also nicht nur Personaler, ja, von oben nach unten, sondern auch vielleicht noch ein Finanzer mal dabei oder ein Produktioner, den es vielleicht dann auch im Ende betrifft, je nach Unternehmen. Und dann aber gleichzeitig auch natürlich erfahrene Menschen, dann aber auch jemanden aus der Geschäftsführung vielleicht, aber auch genauso jemand, der mal ganz neu eingestiegen ist, vielleicht jung ist, von der Schule kommt und ganz andere Ideen hat und näher dran ist. Also, ja.
Ja, das also ich, jetzt, wo du es erzählst, fällt mir ja natürlich sofort ein. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich bin ja ein absoluter Anhänger von Simon Sinek, und hat ja zu dem Thema, wen muss ich denn kriegen in einer Organisation, damit sich ein Wandel irgendwo etablieren kann, hat er sich ja wunderbar auf Everett Rogers bezogen mit seiner, wie heißt das Ding, Diffusionstheorie. Mhm. Eigentlich kommt das Ding ja aus dem Marketing, wenn man sagt, ich möchte zuerst die Innovatoren kriegen, diese, genau, ganz kleine Gruppe an Menschen, die einfach, ja, die einfach sagen, hey, don't tell me what it is, I'll be with it, so ungefähr nach dem Motto. Also ist mir vollkommen egal, hey, ich habe Lust, was zu verändern, ist mir völlig egal, wie wir das machen, aber komm, wir verändern einfach mal was. Die brauchst du, und du brauchst so diese frühen Veränderer, diese früheren, ich nenne es immer diese Mitgänger, die sagen, ja, okay, wenn du es mir einmal erklärt hast, dann bin ich auch dabei. Und ich glaube, das ist ein minimaler Anteil. Ich glaube, wir reden hier von 13 oder 14%, genau, in der Organisation, ja, die du einfach cashen musst, um dann auch wirklich hier in Piloten zu zeigen, komm, das geht doch, was wir hier machen, damit die anderen mitziehen. Ne?
Ja, und es hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun. Also was ich ja häufig erlebe, ist, wenn da jetzt schon 10 Projekte gelaufen sind und, ne, die sind nicht gut gelaufen, dann ist das natürlich auch ein Thema, dass die Leute zu Recht sagen, boah, jetzt fangen wir nicht schon wieder mit dem Projekt an, wird ja eh nichts. Das haben wir alle schon durchgestanden. Also das haben wir, habe ich ja auch erlebt in meiner Zeit. Ich war Leiterin Recruiting, ich war Managementberaterin. Da habe ich auch immer wieder Budgetstopps und doch wieder nach vorne und ganz schnell. Natürlich, das sind auch Zyklen in Unternehmen, die muss man auch berücksichtigen. Und deswegen ist dann die Aufgabe der Führungskraft oder die Aufgabe der Veränderungsbegleiter auch natürlich da, Raum für zu geben, zu sagen, was ist auch schiefgelaufen und vielleicht aber auch zu gucken, was ist da gut gelaufen und wie können wir jetzt die nächsten Schritte umsetzen. Und zu schnellen Ergebnissen zu führen, darüber zu kommunizieren, immer wieder, aber auch Fehler zu kommunizieren, ist natürlich auch, sind große Hebel. Dazu sind natürlich nicht alle Menschen bereit. Das ist auch, glaube ich, in Deutschland ein großer Kulturwandel, weil wir sind das nicht gewohnt. Wir kommen aus einer anderen Zeit insgesamt. Ne, Fehler wurden nicht gerne gesehen. Wir haben sehr homogene Gruppen jahrelang gehabt, die in der Führung waren. Das ist auch, glaube ich, hier ein großer Wandel für alle Beteiligten.
Ja, und da muss auch, glaube ich, auch einiges passieren, weil Homogenität in der Führung haben wir ja immer noch. Ne? Also ich weiß nicht, die Statistik kennst du wahrscheinlich auch. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, mehr Christians als Frauen in Vorständen, in DAX-Vorständen. Das ist ja auch erschreckend, dass man hört, es sind über 50 Christians und weniger als 50 Frauen in DAX-Vorständen. Also Heterogenität und Diversität ist ja nun weiß Gott Fehlanzeige, wenn ich sowas höre. Zumal, wie man immer so schön sieht, ganz viele Ingenieure, ganz viele Betriebswirte, ganz viele Chemiker und Physiker dort oben. Also gleich und gleich gesetzt sich gern. Ne? Ich sage ja grundsätzlich immer, Homogenität zieht Homogenität an. Und das Problem daran ist natürlich, Homogenität bringt auch nur homogene Lösungen mit sich. Heißt also, auch hier müssen wir auf jeden Fall anfangen, etwas zu verändern. Da sind wir, glaube ich, aber auch wieder bei dem Thema, was wir eben hatten. Guck nicht unbedingt auf die Zeugnisnote, guck nicht unbedingt auf die Qualifikation, sondern zieh einfach mal Leute ran, die Lust dazu haben, irgendwas zu bewegen. Ich habe gerade am Wochenende mit einem Freund zusammengesessen, der ist gnadenloser Autodidakt. Also alles, was er tut, hat er sich selber beigebracht. Er hat nicht ein einziges Zertifikat über das, was er tut. Und trotzdem ist er inzwischen der Leading Enterprise Agile Coach in einem großen IT-Unternehmen geworden und ist am allerbesten Wege, dort ins C-Level aufzusteigen, obwohl er kein Diplom, keine Ausbildung, kein Zertifikat hat, weil er einfach beweist, dass er es richtig gut drauf hat. Und ich glaube, von diesen Leuten gibt's mehr und mehr, die wir fördern könnten und die wir auch in die Chefetagen bringen sollten, weil das ist, glaube ich, ein Symptom Deutschlands, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Es hängt viel an diesem Denken, deutsche Gründlichkeit, deutsche Genauigkeit. Dafür sind wir berühmt, für deutsche Qualität und Durchhaltevermögen und immer alles so machen, wie wir es früher schon immer gemacht haben, so nach dem Motto Never Change the Running System. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, diese Zeiten sind ernsthaft vorbei, also unter Berücksichtigung dieser Welt, in der wir uns gerade bewegen.
Ja, also ich nehme eine erste positive Entwicklung so seit 5 Jahren wahr, dass auch mehr Frauen zum Beispiel ne, in diesen Etagen jetzt sind. Das war ja früher, ist man dann mit Frauenquoten etc. belächelt worden. Ich finde das eine positive und wichtige Entwicklung. Und auf der anderen Seite aber auch die Quereinsteiger, wie du jetzt gerade denjenigen beschrieben hast, der dort einfach einen sehr, sehr guten Job macht, dem muss man auch die Chance dazu sehen. Also ich sehe beides. Also zum Beispiel, ich habe jetzt immer gerne gelernt und lerne auch super gerne. Und was ich merke ist, wenn ich führe ja auch Teams, direkte Teams, also ne, für in der Beratung, aber auch beim Kunden häufig, dann, weil da ja auch ein Ressourcenthema ist, dann führt man halt auch viele Leute und ich erlebe eigentlich, dass alle Menschen Potenzial haben und wenn sie dahinter stehen, wenn sie verstanden haben, warum sie das machen, dass die auch alles dafür geben, dass das erfolgreich wird. Und das total gibt mir richtig. Hoffnung. Also es gibt mir unglaublich viel Hoffnung und Zuversicht und das erlebe ich auch auf allen Ebenen. Also ne, unterschiedlich. Also finde ich eigentlich sehr positiv. Und ich glaube, da muss man ansetzen.
Ja, ich denke auch, erster Ansatz ist dann wirklich zu spüren. Wir müssen das weitertreiben. Ich meine, dafür stehen wir ja jeden Morgen auf, Sandra. Es ist ja im Endeffekt, das ist ja das, wofür wir leben und wofür wir uns bewegen und worauf wir Bock haben, irgendwas zu verändern. Weil dann haben wir halt eine Riesenchance. Ich weiß das noch ziemlich genau. Du hast das letzte Mal in deiner Keynote hast du gesagt, ich liebe Deutschland und ich lebe gerne in Deutschland. Das finde ich fand ich so ein wertvolles Statement, einfach auch sagen zu können. Und trotz all dem Blödsinn, den wir hier teilweise veranstalten, und trotz all der Tatsachen, dass wir ja an manchen Stellen abgehängt werden, haben wir immer noch Lust darauf, irgendetwas zu bewegen. Ich finde das mega inspirierend, wenn ich sowas höre. Ich würde mir halt tatsächlich wünschen, und da gibt's Einzelbeispiele gibt's ja inzwischen auch, aber ich würde mir echt wünschen, dass wir viel mehr Menschen gerade in den Führungsebenen haben, die anfangen würden zu inspirieren, statt zu managen. Mein Credo ist ja immer, hört auf zu managen, fangt an zu inspirieren. Weil um was zu bewegen, muss ich Bock haben. Und wenn ich dann einfach mal so den Blick werfe auf andere Länder, in denen man, vielleicht nicht jede Regel ganz so stringent verfolgt und sagt, komm, wir können auch mal ein bisschen anders und über den Tellerrand gucken und anders denken und, dann merkst du ja ganz deutlich, dass es dort funktioniert. Also da haben wir, glaube ich, auch noch eine ganz große Lernschleife hinzulegen. Und ich will jetzt gar nicht schwarz
machen. Ja,
ich
glaube, es sind viele Ansätze da. Also wenn man es jetzt andersrum sieht, kann man da sagen, da ist noch ein Riesenpotenzial, das wir heben können. Und ich nehme jetzt auch so eine erste Bewegung wahr, aber es muss natürlich viel schneller gehen. Und ich wünsche mir, dass, genau wie du gerade gesagt hast, ich wünsche mir, dass da ganz viele Menschen nach vorne gehen, die gerne aufstehen und die Bock drauf haben und sagen, ich nehme das an, und da Vorbilder sind, also und inspirierende Führungskräfte sind. Und wir beide sind ja auch teilweise in Prozessoptimierung dabei. Und ich finde Prozesse per se nicht überall schlecht, aber ich glaube, wir haben es einfach in der Vergangenheit übertrieben, weil ich, genau wie du, auch weiß, dass viel auf das Papier halt geduldig ist. Also ne, wir haben halt viele Prozesse. Dennoch erlebe ich auch immer wieder, wenn man sich dann mal Abläufe anschaut, dass dann einfach auch viel Doppelarbeit vermieden werden kann. Weil ne, da, wo viel aufgebaut worden ist mit Regelwerken, Prozessen etc. pp., machen ja auch viele Menschen zur Absicherung dann die identischen Sachen. Aus Sicherheitsgründen finde ich zum Beispiel Prozesse für bestimmte Abläufe natürlich sehr wichtig. Wir wollen ja alle mit einem guten Gefühl in Zug einsteigen oder andere Sachen nutzen. Ne? Also da finde ich es natürlich schon extrem wichtig. Auf der anderen Seite, in vielen Sachen verstehe ich gar nicht mehr, warum brauchen wir denn eigentlich diese 7000 Regeln im Regelwerk? Warum machen wir das nicht anders, agiler? Das ist ja auch ein großes Thema von dir.
Danke, das ist gerade. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wie ich jetzt diese Agilität da unterbringen kann. Ich dachte so, mein Gott, das ist die Steilvorlage, die ich wirklich brauche. Und das ist das, was ich so stark finde und teilweise auch ein bisschen erschreckend finde, weil gerade die Agilität ist ja eigentlich eine Prozessstruktur. Ne? Das ist ja nichts anderes. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich erlebe oder höre sehr häufig solche Dinge von wegen Agilität. Da macht ja jeder, was er will, und es gibt überhaupt keine Regeln. Ja. Und das ist ja eigentlich schon fast vergleichbar mit Anarchie. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, es ist agiles Arbeiten ist eine ganz klare und stringente Struktur, die uns genau dabei hilft, diese Prozesse auch so abzubilden, dass sie sichtbar und transparent werden, mit dem Vorteil, dass wir eben Doppelarbeit vermeiden. Ne? Genau. Also Effizienz und Effektivität sind ja zwei tragende Begriffe von Agilität. Gleichwohl nicht nur Effizienz und Effektivität, sondern auch Kundenzentrierung ein ganz wichtiges Element ist. Und wir tun ja da nichts anderes, als einfach nur das zu tun, was wir tun wollen, aber auf eine möglichst nahe an der Perfektion angrenzende Art und Weise, um unserem Kunden wirklich den Mehrwert zu liefern, den er gerne haben möchte, und uns nicht auf diese Landschaften zu verlassen, die wir im Innen aufbauen. Ne? Also hier
ja,
so,
und aus schneller zu sein, ne? Also einfach zu reagieren und nicht erst, ich arbeite ein halbes Jahr an dem Thema, dann lege ich es eventuell mal der Geschäftsführung vor, dann gehe ich zum Kunden und merke dann, okay, wird gar nicht gebraucht. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Also deswegen finde ich vor allen Dingen diese Kundenzentrierung enorm wichtig, vom Kunden heraus zu denken, den Kunden einzubeziehen, regelmäßig. Und deswegen finde ich, genau wie du richtig also sagst, und da bist du ja der Meister, muss man einfach sagen, da bist du noch näher dran bei der Agilität, und Da finde ich extrem wichtig. Ich finde es auch ein Beschleuniger. Und deswegen bin ich auch ein Fan von Prozessen. Also ich kann nicht sagen, dass alle Prozesse per se schlecht sind. Nein. Aber wenn jetzt jemand gar nichts anderes mehr macht oder die sind nur auf Papier und es passiert gar nichts und ich sichere mich trotzdem noch überall ab, dann ist es für mich wieder ein Kulturthema. Und Kulturthema ist, zahlt dann für mich nicht auf einen Wert ein wie Freiheit etc., sondern er zahlt für mich darauf ein, können wir da agiler werden und unser Verhalten dahingehend verändern. Und das ist für mich halt sehr wichtig.
Ja, und ich unterschreibe das auch, dass wir Prozesse brauchen. Ich hatte mich in der ersten Folge, hatte ich mich ganz lange mit Birgit über das Thema unterhalten, vor allem diese Differenzierung zwischen, ist etwas komplex oder ist es eben nur mal kompliziert oder einfach? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade in den einfachen Problemstellungen und in den komplizierten Problemstellungen immer noch Prozesse brauchen. Mhm. Weil ich meine, da weiß ich, was ich hinten bei rausliefern möchte. Da weiß ich auch, wann ich es haben möchte. Ne? Aber in dem komplexen Feld weiß ich es eben nun mal nicht. Und da brauche ich eine hohe Wendigkeit, eine hohe Flexibilität, um überhaupt reagieren zu können. Und ich sage ja immer, Agilität macht uns nicht schneller, aber Agilität macht uns flexibler. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, um den es geht. Also diese Reaktionsfähigkeit auf Kundenbedürfnisse und Mehrwert so eingehen zu können, das ist es, was Agilität wirklich macht. Also es geht nicht nur um Effizienz, sondern auch um den Effekt, den ich erzielen möchte. Und ja, da wird es echt spannend.
Für mich ist es dann, ja, super spannend. Für mich ist es auch eine spannende Diskussion, die alleine wäre schon wert zu führen. Ich finde, gesamthaft wird es schneller, weil du schneller reagieren kannst und nicht ganz, ganz viel machst, um dann wieder von vorne anzufangen. Aber ich weiß auch, was du meinst. Natürlich, in Summe ist es etwas, wo man besser zum Ergebnis kommt. Ich finde auch nochmal wichtig, dass man betont, wir sind nicht alle Menschen sind gleich. Nicht alle Menschen sind wie du oder wie ich. Mag, sondern es gibt auch Menschen, das für dieses ganz, ganz wichtig, das ist ein Prozess auch Sicherheit. Und das ist auch extrem wichtig. Wir können jetzt ja nicht alles losgelöst machen und grüne Wiese-Ansätze etc., ja. Sondern ich muss natürlich schon den Leuten auch Orientierungshilfen geben, weil, wie gesagt, auch aus dem Schulsystem sind Menschen es auch noch nicht gewohnt, selbstständig alles zu entscheiden und zu agieren. Und sie dürfen es dann in bestimmten Stellen ja auch nicht, weil es gar nicht gewünscht ist. Und das ist dann auch wieder ein Kulturwandel.
Ja, aber du weißt schon, da machst du jetzt gerade schon wieder ein Thema auf. Ja. Ne? Du weißt schon, also wenn du jetzt anfängst mit dem Schulsystem, das ist ja meine Meinung, im Schulsystem kriegen wir es ja nicht, dass wir es nicht gewohnt sind, wir kriegen das ja aberzogen. Also eigentlich können wir Menschen das ja.
Das ist meine Aussage, ja.
Wir sind ja absolute Profis da drin, flexibel zu reagieren. Man sagt ja den Menschen nach, dass es das anpassungsfähigste Wesen auf unserem Planeten ist. Wir können das total. Und dann kommen Kinder in die Schule.
Genau.
Und dann heißt es, bloß nicht über den Tellerrand gucken, bloß nicht kreativ werden. Oh Gott, und nein, das Ergebnis ist wichtig. Ich weiß noch ganz genau, hast du bestimmt auch mal erlebt, aber ich weiß es noch ganz genau. Ich habe glücklicherweise dann irgendwann entschlossen, keinen Mathe-Leistungskurs zu machen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich bin immer auf das Ergebnis. Also mir ist das Ergebnis wichtig. Das Ergebnis muss stimmen, wie ich dorthin komme, ist vollkommen egal. Das hat mir dann auch die ein oder andere 5 in Mathe eingebracht, weil ich nämlich immer gedacht habe, naja, ist doch egal, mit welchem Weg ich das rechne, Hauptsache ich komme auf das richtige Ergebnis. Und in der Regel monierte man dann damals in der Schule, ja Marc, aber du hast den falschen Rechenweg benutzt, deswegen gibt es eine schlechte Note. Und das finde ich so erschreckend. Das ist ja die Erziehung, die uns anheim wird. Gucke immer ganz genau, damit der Prozess stimmt, guck bloß nicht über den Tellerrand, also auf gar keinen Fall. Wird nicht kreativ.
Da hatte ich jetzt Glück mit dem Mathelehrer, mit meinem Mathelehrer. Der hat nämlich gesagt, wenn ich das Ergebnis und den Weg dorthin nachweisen kann, dann hat er viel mehr zugelassen. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich hatte dann Mathe-Leistungskurs. Aber ich habe das natürlich auch in ganz anderen Fächern, in vielen anderen Fächern erlebt, so wie du, wenn man da nicht der Norm entsprochen hat oder anders gedacht hat oder weitergegangen, dann war es herausfordern und ich erlebe es auch bei meinen Kindern und da, glaube ich, müssen wir ganz extrem viel verändern. Und da würde ich auch gerne noch meinen Beitrag perspektivisch leisten, weil ich glaube, da fängt es an und ich glaube, das können wir uns auf Dauer nicht mehr leisten. Wir machen die Leute schon in der Schule in Teilen kaputt. Ich habe noch mal was in der letzten Woche was ganz Interessantes auch gelesen, knüpft auch an dem an, was du gesagt hast, dass wenn Kinder oder Jugendliche keinen Schulabschluss haben. Und da gibt es ja jetzt auch viel Entwicklung im Sinne von keinen Anschluss ohne Abschluss, glaube ich, heißt das, dass diese dann sehr schwer tun mit einem Einstieg ins Berufsleben. Und das kann ja nicht sein. Also wir dürfen.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, ja.
Wir können es uns nicht leisten, jemanden dort zu verlieren. Und das finde ich auch moralisch nicht haltbar.
Ja, und es ist wirtschaftlich nicht haltbar.
Und wirtschaftlich also sowieso nicht, genau.
Also Wirtschaftsstandort Deutschland, klar, ne? Ja.
Aber
genau, Wirtschaftsstandort Deutschland, wie wollen wir das machen, ja.
Ja, mir schlagen da die zwei Herzen in einer Brust und das finde ich einfach sehr erschreckend.
Ja, also wir sehen gerade ziemlich deutlich, Sandra, ich glaube, das ist, da sind wir uns auch absolut einig, es ist viel zu tun in der Veränderung in den Unternehmenslandschaften in Deutschland. Ich glaube, ja, natürlich, es ist nicht alles schlecht. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass es auch richtig gut laufen kann. Alleine schon die Beispiele, die ich schon beim letzten Mal erwähnt habe und wo ich nie müde werde, die alle diese Prozesse, in denen wir drin sind, in denen wir tatsächlich Menschen bewegen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht aufhören, etwas zu tun, weil so dieses Beharren und Verharren auf dem, von dem wir glauben, dass es mal gut war. Ich denke, diese Zeiten sind schlicht und ergreifend endgültig vorbei. Also wir müssen dem Ganzen ins Auge sehen. Komplexes ist unausweichlich, sage ich ja immer, Komplexität ist unausweichlich, an der kommen wir nicht vorbei.
Ja.
Und ich sage auch immer, es ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, Komplexität. Also das Einzige, was wir geschaffen haben, und da werde ich nicht müde, darüber zu reden, ist, dass wir die Amplitude der Komplexität ja massiv erhöht haben, dadurch, dass wir immer mehr und immer leichter und immer vereinfachter und haben möchten. Die Leute wissen ja gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Aber ich glaube, und das wäre mir noch wichtig, da würde ich noch mal ganz gerne mit dir einen Moment lang drüber nachdenken. Ich glaube, was wir wirklich brauchen, sind inspirierende Leader, inspirierende Führungskräfte, Menschen an den Spitzen, die sagen, komm, ich traue mich jetzt auch mal einen anderen Weg zu gehen, ich traue mich mal eine Erlaubnis zu geben, ich traue mich mal was reinzugeben, zu sagen, Mensch Leute, denkt doch mal anders, traut euch doch mal, macht doch mal Dinge, und Führungskräfte, die sich halt einfach auch dahinter stellen. Wie erlebst du das?
Ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe nur ein ganz großes Thema dabei, ist, glaube ich, dass wir in Deutschland immer erfolgreich sein wollen und müssen irgendwie. Und das Thema dabei ist, dass ich zum Beispiel bei großen Veränderungen auch erstmal vielleicht extrem viel Kosten habe und auch natürlich Umsatzverluste. Und ich glaube, auch darauf müssen wir uns in der Zukunft einstellen. Und ich habe jetzt zufällig heute Morgen nochmal einen sehr, sehr schönen Artikel gelesen über die großen Veränderungen, zum Beispiel bei Frosch. Ne? Das sind diese Glasreiniger, Reiniger, Putzmittel, die sehr stark auf die Nachhaltigkeit gegangen sind in sehr vielen frühen Jahren. Und dadurch haben die natürlich auch, es fängt jetzt, glaube ich, schon an beim recycelten Verpackungsmaterial, was 1,2 Cent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, teurer ist, als wenn ich es auf Erdölbasis kaufen würde. Und das sind natürlich auch immer Menschen, die dahinter sind und die dann einfach entscheiden, ich gehe jetzt diesen Weg, und die dann aber auf Dauer auch erfolgreicher werden und damit natürlich auch wieder Fachkräfte oder Arbeitskräfte, denen so etwas wichtig ist, anders anziehen. Also die da viel mehr Raum geben. Also ich glaube, das liegt auch unglaublich stark an der Führungsspitze, diese ganzen Veränderungen. Also wirklich, ne, genau. Das heißt jetzt nicht, also ich habe immer wieder Menschen bewundert, also auch mir als junger Mensch ging es da nicht anders, die einfach das getrieben haben, die da auch mal ins Risiko gegangen sind, die auch vor allen Dingen uns als Mitarbeitenden das Gefühl gegeben haben, es ist okay, wenn da ein Fehler passiert oder wenn ihr was ausprobiert und stellen fest, nee, es passt nicht oder es passt nicht mehr. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass alles sehr schnell gerade geht. Das heißt, das, was ich vielleicht jetzt gerade anschiebe, kann in einem Jahr schon wieder hinfällig sein. Da müssen wir uns drauf einstellen. Das ist ja auch eine meiner größeren Botschaften, dass wir verändern uns nicht mehr einmal. Wir verändern uns jetzt die ganze Zeit durchgängig. Und da ist, glaube ich, das muss noch mehr in den Köpfen so als Haltung auch etabliert werden. Bei jedem Einzelnen, da kann jeder Einzelne von uns jeden Tag dran arbeiten und kann sich überlegen, was kann er heute tun für seine Kollegen, für seine Kunden, für sich. Was kann er heute tun, um da stärker zu werden?
Ja, mega stark, dass du das sagst. Wir verändern uns eigentlich immer. Es ist schade, dass wir jetzt erst in den letzten paar Jahren auf diesen Trichter gekommen sind, dass das notwendig ist, denn eigentlich hätten wir das schon immer tun sollen. Aber gut, wie schon gesagt, wir beharren gerne auf dem. Ich sage ja mal, wir suhlen uns in den Erfolgen der Vergangenheit. Das kann es nicht mehr sein. Hätte es auch nie sein können, aber es hat eben nur mal hervorragend funktioniert in den letzten Jahren. Inzwischen haben wir eine wahnsinnig informierte Gesellschaft, die, glaube ich, an manchen Stellen viel weiter ist als die Spezialisten, weil sie halt einfach das Wissen
sammeln können. Ich habe da noch ein Beispiel.
Ja.
Ja, also ein Negativbeispiel für mich. Ich habe mich vor 10 oder 15 Jahren, mein Mann war lange in der Finanzbranche als Banker unterwegs, sowas wie dann zum Beispiel Volksbank oder Deutsche Bank, verschiedene Stationen auch lange gemacht. Und ich habe ihn immer gefragt, was als jetzt dann, ne? Also wir wissen, wir zahlen immer mehr Bargeld los. Ich meine, Deutschland hinkt da noch hinterher. In anderen Ländern sind wir viel weiter. Dennoch habe ich mich immer gefragt, die Bank hatte immer von 9 bis 16 Uhr auf, dazwischen noch eine Mittagspause. Wohin verändert sich dieses Geschäftsmodell? Und es hat sich jahrelang nichts getan. Und dann ist eine Filiale nach der anderen geschlossen worden. Aber ich erkenne heute nicht, wie ich als Kunde dennoch gut abgeholt werde, außer ich bringe mir alles selber bei. Und das mache ich natürlich auch. Also aber dennoch frage ich mich, was ist da passiert, dass man so lange, und das ist, ne, das mag heute schon etwas, da sind sie heute vielleicht schon etwas weiter, ich glaube es aber nicht aus meiner Beobachtung, dass man so lange an was Bewährtem, Älteren, was mal erfolgreich war, festgehalten hat. Also das verstehe ich nicht. Ich hätte mir da andere Lösungsansätze gewünscht.
Und da genau, da ist immer wieder bei der Haltung und bei dem Mindset, von der du eben gesprochen hast. Ich habe das Glück, dass ich die eine oder andere Bank auch schon begleitet habe. Und ja, es ist gerade hochspannend, ganz normales Filialgeschäft. Die Führungsspitze versteht es nicht. Ich muss es an dieser Stelle ganz hart sagen. Ich habe mir die Frage gestellt, bei Führungskräften in einer Bank, sag mal, wenn ihr euren Markt anguckt, die Situation, in der ihr euch befindet, würdet ihr sagen, das ist ein ganz stabiler und wenig veränderungsfreudiger Markt? Und dann haben mich alle angeguckt und haben gesagt, das ist ja eine blöde Frage. Natürlich ist es ein stabiler Markt, weil Geld wird es immer geben. Und erst als ich ihnen nachgewiesen habe, wie viele Kunden zu Direktbanken abwandern und wie viele Milliardenbeträge aktuell über Kryptowährungen auf dem Planeten verschoben werden, und ich meine, die Idee ist ja nicht, dass man mit Kryptowährungen irgendwo an Börsen Geld verdient, sondern es geht ja um schnelle Kapitalflüsse von einer Station der Welt zur anderen. Erst dann ist ihnen bewusst geworden, verdammt nochmal, unser 9-to-5-Geschäft, das scheint ja irgendwie nicht mehr so ganz richtig zu sein. Also der Kunde legt ja auf was ganz anderes Wert. Für den muss es schnell gehen.
Und da haben wir ja viele Beispiele.
Ja, und ich verstehe nicht, wie eine Bank sich noch so hinstellen kann sagen, ach, wir haben die Filiale geöffnet morgens um 10 und wir machen sie um 4 zu und wer kommen möchte und Beratung möchte, der soll doch bitte kommen. Ja, die Leute kommen nicht mehr. Und das ist auch etwas, wo wir wiederum merken, da wird gerne festgehalten. Und ich sag's dir, und das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, wir brauchen immer mehr Gedankengut in die Richtung, dass wir Dinge anders ausprobieren, mal losgelöst. Wir brauchen irgendwie einen Antreiber. Wir brauchen die Führungskräfte, die richtig Gas geben und sagen, ey, ich erlaube euch Fehler zu machen. Ich erlaube euch Dinge auszuprobieren. Seid doch mal flexibel. Hört doch mal auf, an den Prozessen festzuhalten. Wohlgemerkt ist, wir brauchen Prozesse, keine Frage. Aber hört doch mal auf, an dem Alten festzuhalten. Probiert neue Dinge aus. Testet mal an. Naja, ich erzähle immer wieder, und das Unternehmen kennst du zu Genüge. Ich muss es einfach nochmal aufgreifen. Ich erzähle immer wieder von der Deutschen Bahn, die nichts dagegen tun kann, dass sie unpünktlich sind. Aber sie probieren Dinge aus, wie sie uns als Fahrgäste begeistern können. Und ich finde, es funktioniert. Und das sind die Themen, die uns, glaube ich, heutzutage weiterbringen. Natürlich werden wir deswegen keine pünktlichen Züge erleben, aber vielleicht fühlt es sich einfach wohl. Also ich fahre ja gerne mit denen.
Ich fahre auch gerne mit denen. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist das Thema, wo holen wir uns denn diese Ideen? Und da fahren wir häufig so ein Modell, das nennt sich Coopetition. Also zum Beispiel innerhalb einer Branche Unternehmen, die eigentlich Konkurrenten sind, also im Wettbewerb und gleichzeitig aber in bestimmten Fragestellungen kooperieren. Und das, finde ich, kann man in einer Branche machen, kann man branchenübergreifend machen, kann man in einem Unternehmen machen. Aber wir müssen anfangen, anders zu denken und auch zu lernen, schnell zu lernen. Und da gibt es heute ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin immer so, mir geht es halt um die Sache. Und wenn ich das dann auch in meinen Projekten oder früher als Führungskraft oder auch als Kollegin, als Mitarbeitende, man ist ja nicht als Führungskraft geboren, dann ist das ja auch immer ein Punkt, wo man eine Haltung vermittelt und wo man dann aber auch weiterkommt. Und es sollte immer um das Ergebnis gehen. Und nicht um eigene Präferenzen. Und wenn man natürlich Angst hat oder, ne, es gibt natürlich auch ganz viele Ängste in der heutigen Zeit, die ich auch nachvollziehen kann. Ich bin ja zum Beispiel nicht so ein ängstlicher Mensch, aber ich kann nachvollziehen, wenn Menschen da jetzt unruhig werden und denken, oh Gott, dann habe ich hinterher keinen Job mehr etc. Aber ich glaube, es birgt auch sehr viele Chancen. Und das müssen wir dann wieder hinbekommen, dass wir die Menschen dahin mitnehmen. mit ihren Ängsten, mit ihren Fragen, aber gleichzeitig auch dahin entwickeln, sich mehr zu trauen. Das wäre so mein Wunsch-Zielbild.
Mega stark, du sprichst mir aus der Seele und endlich habe ich einen Namen für das, was ich die ganze Zeit proklamiere in Unternehmen. Co-Opetition, das muss ich mir unbedingt merken.
Ja, gibt's auch Studien zu? Also ja.
Ja, es steht ja schon, also es haben ja schon Menschen, die sich mit Agilität vor 25 Jahren beschäftigt haben, haben ganz groß an die Glocke, lerne von den Fehlern anderen und nutze die Kompetenzen, die andere haben. Und damit haben sie nicht gemeint, guck nur auf die eigene Suppe und im eigenen Silo, sondern guck doch einfach auch mal, was die anderen machen. Und gerade in der agilen Welt gibt es immer mehr Tendenzen dorthin. Lass doch mal mit anderen Unternehmen, mit anderen Branchen reden. Ich war vor kurzem bei einer sogenannten Thiel-Safari in Berlin. Das war hochspannend. Wir haben 3 Unternehmen besucht, die grundlegend nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, und alle 3 haben offen gemacht, wie sie arbeiten und was für Arbeitsstrukturen sie haben, einfach um dem anderen Unternehmen die Chance zu geben. Guck doch mal bei mir läuft es, und den Fehler haben wir gemacht und das war blöd bei uns und das war gut bei uns.
Ja.
Und ich finde es so stark, wenn man solche Möglichkeiten einfach schafft, weil wir leben alle nur, wir haben alle nur einen Planeten und wir können nur alle gemeinsam diesen Planeten nach vorne bringen. Warum sollen wir denn gerade solche Kleinigkeiten einfach hinterm Berg halten und sagen, ja, nee, das darfst du nicht wissen. Wir sind damit gut und es geht dich überhaupt nichts an. Das ist völliger Unsinn. Also danke, dass der Begriff kommt irgendwo in meine Liste der interessanten Begriffe, mit denen ich was anfangen kann.
Mhm,
da
gerne.
Ist schon alleine, das ist schon eine Bereicherung des ganzen Abends gewesen.
Ja, gerne. Ich bin auch ein Riesenfan von Zahlen in meinen Projekten und versuche da auch immer die Menschen dahin zu bekommen, dass sie mit diesen Zahlen arbeiten, also mit KPIs, ne, klassischerweise. Das heißt zum Beispiel, dass ich dann genau weiß, wo stehe ich denn im Recruiting und wie viele Menschen sind denn jetzt durch den Prozess gekommen und wie viel auch nicht, um das dann auch zu analysieren und dann auch zu sagen, was leite ich daraus ab und wie kann ich mich verbessern. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, das ist jetzt nicht das, ist ein wichtiges Thema, gerade im Recruiting natürlich. Ne? Da muss ich gucken, wie ist der Funnel und wo fallen die Leute dann durch oder raus aus dem Prozess, bis hin, wenn ich sie noch qualifiziere, um dann versuchen, an den entsprechenden Hebeln anzusetzen und Verbesserungen herbeizuführen. Aber ich kann an den Zahlen besser mit Führungskräften und Mitarbeitern in den Dialog gehen. Und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich finde das extrem wichtig, weil ich finde, Zahlen bringen Transparenz und Möglichkeiten, Ansätze für Verbesserung.
Ich finde das gerade mega stark, dass du das ansprichst. Denn das Thema, also wir haben ja jetzt mehrfach drüber gesprochen, Agilität ist mein Kernthema und im Speziellen ist ja eines meiner Lieblingsthemen ist ja OKRs.
Ja.
OKR werde ich auf jeden Fall in einer weiteren Folge nochmal genau erklären, was da dahinter steckt. Ja. Und ich erlebe immer mehr, dass das Thema OKR so die angeblich die klassische Kennzahl verdrängt. So nach dem Motto, KPIs brauchen wir nicht mehr oder es darf nur ein KPI geben, das ist der Umsatz oder der Gewinn oder wie nennt man das so schön im buchhalterischen EBIT oder wie auch immer, ich kann mir solche Dinge nicht merken. Hm. Dabei sind genau diese Systeme auf Zahlen, Daten und Fakten ausgelegt, denn an irgendwas muss ich meine Erfolge ja messbar machen. Und ich habe gerade auch dieser Tage wieder ein interessantes Gespräch mit einem Kunden geführt, ist ein mittelständiger Verlag aus Mainz, bei denen ganz klar deutlich wird, dass das Benchmarking überhaupt nicht vorhanden ist. Mhm. Dass sie sich gar nicht angucken, wie ihre Fortschritte sind. Da gibt's nur eine Zahl, eine einzige. Und das ist der North Star. Und der will erreicht werden. Und alles, was dorthin führt, jeder einzelne Schritt, wird nicht gemessen, wird nicht definiert, wird nicht festgehalten, wird nicht nachverfolgt. Oder er ist irgendwie unklar und schwammig gemacht. Und ich bin da komplett bei dir. Wir brauchen einfach ein klar definiertes Zahlenwerk. Vielleicht müssen wir auch nochmal überdenken, welche Zahlen die richtigen sind.
Natürlich,
das ist nochmal ein anderes Thema.
Natürlich, ja.
Ist es denn tatsächlich, sagen wir mal, die Abonnentenzahl oder die Käuferzahl oder ist es die, die Conversion Rate, sind das die richtigen Zahlen oder sind es vielleicht inzwischen so Dinge wie die Reaktionen unserer Zielgruppe, die Wahrnehmung, die ich ja messen kann oder die Begeisterungsfähigkeit oder was auch immer. Und vielleicht ist der richtige Ansatz der, dass wir nicht nur auf Umsätze gucken, sondern dass wir auch auf Wirkkraft gucken und die mal messen, weil je mehr wir wirken, desto stärker wird unser Umsatz im Endeffekt auch steigen. Also letzten Endes ist Wirkung ja der Dreh- und Angelpunkt. Aber ja, 100%ig. Und gerade wenn ich über OKR spreche, spreche ich ganz klar von Messwerten, die uns zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Allerdings im Gegensatz zum KPI, direkt und nicht verspätet.
Ja, und ich finde auch zum Beispiel, warum soll man im Recruiting, also da habe ich ja klassisch, ne, den Funnel von, ich spreche einen Bewerber an, bis der ist dann eingestellt und vielleicht auch qualifiziert, also jetzt ganz klassisch. Aber warum nehme ich nicht auch noch einen Kennwert, wie zufrieden sind denn die Menschen im Bewerbungsprozess? Oder ganz anderes. Ich kann es einfach mal ganz anders denken, aber ich bin davon überzeugt, dass wir Zahlen brauchen, auch total, um zu diskutieren, auch um zu schauen, wie ist die Entwicklung und auch um Erfolge zu feiern, um zu sagen, wir sind hier auf einem guten Weg, weil ich kann die Zahlen ja auch für eine Story nutzen. Und ich kann auch schauen, wenn sich etwas nochmal verschlechtert, dann kann ich die Maßnahme, da bin ich ja auch ein Fan von, dann passe ich die Maßnahme an. Wir machen nicht immer alle Maßnahmen sofort richtig. Wir müssen auch lernen. Und da Sie jetzt gerade, haben ja gesagt, uns in einem ganz starken Veränderungsjahrhundert schon befinden, würde ich behaupten. Ja, dann müssen wir, Jahrtausend auch, gerne, genau. Aber da müssen wir uns jetzt ständig anpassen. Und das kann ich halt gut mit Zahlen. Und auch da wieder zu fragen, wie viel brauche ich davon? Was sind die richtigen Kennzahlen? Wie beziehe ich, wie du richtig gesagt hast, auch den Kunden mit ein? Und für mich ist auch ein Bewerber ein Kunde.
Vor allen Dingen perspektivisch. Aber sowas von, natürlich ist der Bewerber ein Kunde oder zumindest lass ihn einfach mal als Zielgruppe betiteln.
Ja.
Ich finde ja diesen Begriff Kunde, der ist ja für mich, der ist ja belegt mit dem Käufer. Ne? Dieser Begriff Kunde. Also ja. Ich denke ja auch ein bisschen anders. Ich sage, Kunde ist immer derjenige, für den ich handle.
Genau. Ne?
Oder so diejenige, für die ich handle. Ja. In vielen Organisationen, wenn ich den Begriff Kunde oder Kundin verwende, dann erlebe ich sehr häufig, ja, das ist ja nur der da draußen, der unsere Produkte kauft. Aber was ist denn mit den anderen? Was ist denn mit dem Einkäufer in einem anderen Unternehmen? Was ist denn mit der Schnittstelle? Was ist denn mit dem Bewerber? Was ist denn vielleicht sogar intern?
Ja.
Absolut. Also auch intern haben wir Kunden. Natürlich. Und wir können genauso unsere Wirkkraft im Innen wie im Außen betrachten. Ein schönes Beispiel, was du sagtest. Also nehmen wir mal ein Recruiting oder danach, was nachgelagert ist. Wie ist unser Onboarding-Prozess? Auch das ist ein Kunde von uns.
Mhm. Ne, wie lang ist die Verweildauer? Haben wir früher auch schon aufgesetzt. Und dann
ein motivierter Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der sagt, das Onboarding war göttlich, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt. Meine Kolleginnen und Kollegen, ne, also wenn ich das auch messen könnte, wie werde ich denn angenommen bei meinen Kolleginnen und Kollegen? All das sind Kriterien, die mir ja Hinweise darauf geben, was ich richtig mache oder was ich falsch mache. Und du hast es schon gesagt. Und wenn ich merke, wenn ich etwas falsch mache oder wenn etwas nicht mehr funktioniert, was vor 3 Monaten noch funktioniert hat, dann habe ich anhand der Kennzahlen eine ganz, ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, das auch sichtbar zu machen, das transparent zu machen.
Und dann kann ich wiederum etwas verändern, ne? Ich empfehle mit unseren Kunden nicht nur die Recruiting-Kennzahl anzuschauen, sondern auch Fluktuation oder Krankenquoten. Weil wenn ich merke, ich kann ja noch so viel rekrutieren, wenn gleichzeitig meine Fluktuation und Krankenquote steigt, dann werde ich das ja wieder nicht, je nachdem, wie ich geplant habe, ja wieder nicht schaffen. Und dann muss ich schauen, was muss ich jetzt da wiederum verändern? Was passiert dort gerade? Ja. Warum gehen die Menschen? Ist das jetzt ein Zufall? Oder ist hier ein Problem wieder in unserer Unternehmenskultur vielleicht? Habe ich die Menschen nicht genug mitgenommen? Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, umfassendes Thema. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Zahlen.
Und ich finde es mega stark, einfach um dieses Feld der Zahlen einmal nochmal rund zu machen. Ich finde es mega stark, ich spreche mit vielen Menschen und einer meiner liebsten Kollegen oder ein ganz lieber Kollege von mir, der Patrick Lobacher aus München, sagt immer, wir haben auf der einen Seite haben wir diese sogenannten KPIs, also die ganz klassischen Messwerte, die uns zeigen, wie läuft's denn? Ne? Wie erfolgreich sind wir denn? Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal ganz viele Zahlen und er nennt die, und es finde ich einen schönen Namen dafür, er nennt die Health-Metriken, Gesundheitsmetriken, die uns anzeigen, wie gesund ist denn unsere Organisation?
Auch ein tolles Beispiel.
Und solche Zahlen, solche Metriken sollten wir viel mehr ansetzen, weil wir da wirklich sehen, was passiert denn? Wie wirken wir? Wie wirken Veränderungsprozesse? Da können wir auch sichtbar machen, wenn wir irgendwo einen Change-Prozess initialisieren. Wie wirkt der auf der anderen Seite auf bestimmte Gesundheitsszenarien in der Organisation? Also ich glaube, ich möchte es einfach einmal rund machen, unterschreibe ich. Zahlen, Daten, Fakten brauchen wir auch in einer komplexen, agilen Welt ganz dringend. Aber vielleicht nicht die alten Lagging-Measure Rebel, wie auch immer die heißen, die uns am Ende des Jahres zeigen, ob wir erfolgreich waren oder nicht, sondern wir brauchen fortlaufende Messinstrumente, die uns jederzeit zeigen, passt oder passt nicht und die uns jede Abweichung ziemlich deutlich vor Augen führen und uns zwingen, Dinge auch mal zu verändern. Ja, mega cool. Also ich glaube, wir gehen alle gemeinsam in die richtige Richtung oder wir haben die richtigen Ansätze, in die es gehen soll. Wir sind alle davon überzeugt, es muss was getan werden. Wir tun was. Wir können der wachsenden Komplexität nicht mehr aus dem Weg gehen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Ich glaube, die müssen wir akzeptieren. Und es gibt wahnsinnig viele Ansätze, in denen wir handlungsfähig sein können und handlungsfähig werden. Und lass doch mal gucken, was die anderen so stark machen. Insofern, ich fand es mega cool heute, Sandra, mit dir in diesen Austausch zu gehen. Tolle Ansätze, die du hast, tolle Ansätze, auf denen wir aufbauen können. Und ich glaube, wenn wir allesamt, gerade wir Berater, noch ein bisschen stärker an die ganze Sache rangehen, dann können wir echt in Deutschland was bewegen. Dann machen wir Deutschland wieder anschlussfähig, damit wir beide sagen können irgendwann mal, ich zitiere dich mal, wir lieben Deutschland und in Deutschland zu leben macht richtig Spaß und in deutschen Unternehmen zu arbeiten macht richtig Laune. Herzlichen Dank für das Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank. War auch für mich sehr inspirierend und ein tolles, kurzweiliges Gespräch.
Genau. Und beim nächsten Mal werden wir mal ein bisschen tiefer eintauchen, weil jetzt ist die Tür aufgemacht in Richtung agile Arbeitsmethoden und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und vielleicht werde ich auch da mal ein kleines bisschen aufklären, was Agilität eigentlich wirklich will. Nämlich nicht die Einführung von irgendeiner wohlklingenden Methode, sondern da steckt ganz viel dahinter, über das wir heute schon gesprochen haben. Haltung, Mindset, Denkweise. Ich freue mich total drauf. Und ich freue mich, dich, Sandra, demnächst nochmal in live sehen zu dürfen.
Ja, ich auch. Danke.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Planet Agile dabei wart. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge mit Komplexitätsjunkie Marc Schmettkamp neue Einsichten und Inspirationen gebracht hat. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen und hinterlasst uns eine Bewertung. Eure Unterstützung hilft uns weiterhin, spannende Inhalte für euch zu produzieren. Folgt uns auch auf unseren sozialen Medien für aktuelle Updates, exklusive Inhalte und um Teil unserer wachsenden Community zu werden. Teilt eure Gedanken und Erfahrungen mit dem Hashtag PlanetAgile. Wir freuen uns auf eure Beiträge.